ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben eines gemeinsam. Die Menschen haben vor allem die AfD und das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, gewählt. Die Parteien der Bundesregierung, SPD, FDP und Grüne, haben stark verloren. In Brandenburg wird in 3 Wochen der Landtag gewählt. Auch hier regiert die SPD zusammen mit CDU und den Grünen. RBB24-Reporter Thorsten Südow fasst zusammen, wie die Wahlergebnisse bewerten. Er beginnt mit der SPD.
Noch stärker die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD im Wahlkampf suchen. Mit diesem Kurs will Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Schlussspurt bis zum Wahltag auf die mehr als 30% für die AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen reagieren.
Dass wir vielleicht noch deutlicher als bisher darauf aufmerksam machen müssen, wofür diese AfD hier bei uns in Brandenburg steht. Und wenn wir hier gerade über die Zukunft der Industrie reden, dann steht sie ja nicht für die Zukunft, sondern sie steht für die Vergangenheit.
Die AfD wolle weiter Braunkohle abbauen und die wichtigen erneuerbaren Energien bremsen, sagt Woidke. Das schade Brandenburg. Die Brandenburger CDU, die noch mit Woidke regiert, schöpft Mut aus den CDU-Ergebnissen in Sachsen und Thüringen. Eine stärker gewordene CDU könne die neue Landesregierung in Brandenburg anführen, sagt CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann.
Das Wichtigste ist, über Koalitionsmöglichkeiten entscheiden immer noch die Wähler und das Wahlergebnis. Und deshalb kämpfen wir für eine starke CDU. Und ich will auch noch sagen, Brandenburg ist eben nicht Thüringen oder Sachsen. Bei uns sind stabile Mehrheiten auch ohne BSW denkbar und dafür kämpfen wir.
Wenn die Stimmen ausgezählt sind, müssen ernsthafte Gespräche geführt werden, fordert Robert Krumbach, Spitzenkandidat des Bündnisses Sahra Wagenknecht in Brandenburg, das mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen könnte. SPD und CDU müssten sich in diesen Gesprächen bewegen, unter anderem was die Waffenhilfe für die Ukraine betreffe.
Man muss schon sehen, dass es mit beispielsweise der CDU erhebliche Differenzen gibt in Sachfragen, die das Land betreffen, wie zum Beispiel Bildungspolitik, dass sich aber auch in der für uns und die Wählerinnen und Wähler sehr wichtigen Friedensfrage da sehr viel bewegen muss. Da muss ein klares Bekenntnis für mehr Diplomatie her.
AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt gibt sich nach den Ergebnissen in Sachsen und Thüringen siegeszuversichtlich. Bündnisse gegen die AfD würden keinen Bestand in Brandenburg haben, behauptet Berndt. Dass die AfD vor allem bei Erstwählern und bis zu 24-Jährigen sehr erfolgreich ist, hat damit zu tun, dass junge Leute von TikTok-Videos erreicht werden, sagt Roland Verwiebe. Er hat an der Uni Potsdam eine Studie zur AfD-Dominanz auf TikTok vorgelegt.
Die Erstwählerinnen und Erstwähler werden sehr stark mit AfD-Content konfrontiert. Etwa 70% des politischen Contents, des politischen Inhalts dreht sich um diese Partei. Und das ist einigermaßen dramatisch. Sie erhalten etwa 9-mal pro Woche ein AfD-bezogenes Video. CDU auf Platz 2 mit 1 Video pro Woche. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich einen immensen Effekt hat.
Die Zeit bis zum 22. September bleibt spannend in Brandenburg.
Reaktionen aus Brandenburg nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, zusammengefasst von Thorsten Südow. Wie die Berliner Landespolitik diese Ergebnisse bewertet, das schildert RBB24-Reporter Jan Menzel.
Am Tag nach den Wahlen setzt der Bundestagsabgeordnete und Ex-CDU-Generalsekretär Mario Chaya zu einer kleinen Standpauke an. Das Dogma seiner Bundespartei, nie und nimmer mit den Linken zusammenzuarbeiten, habe er schon immer für falsch gehalten, sagt Chaya.
Die CDU in Thüringen und in Sachsen müssen die Möglichkeit haben, jenseits der rechtsradikalen AfD, frei von Vorgaben der Bundespartei und der Anwendung von falschen Theorien, Koalitionsbildung im Interesse ihrer jeweiligen Länder führen zu können.
Auch Chayas Parteifreund, der regierende Bürgermeister Kai Wegner, spart nicht mit Kritik an der Ampel, aber auch an seiner Bundespartei, die sich fragen müsse, ob sie wirklich alles richtig gemacht habe. Für Wegner bleibt aber eines unumstößlich, dass es mit der Höcke-AfD keine Zusammenarbeit geben könne, sehr zum Verdruss von AfD-Landes- und Fraktionschefin Christine Brinker.
Diese Brandmauer ist einfach fatal, weil sie zeigt dem Wähler nur, dass er, wenn jetzt nicht diese Brandmauer fällt, letztlich die AfD noch mehr Stimmen am Ende bekommt. Wenn das Ziel der Brandmauer ist, dann ist es so, aber das kann eigentlich nicht der Weg jetzt aktuell sein.
Umgarnt fühlen darf sich dagegen das Bündnis Sarah Wagenknecht, das aus dem Stand zweistellige Ergebnisse in Sachsen und Thüringen verbuchen konnte. Dass aber Gespräche und etwaige Koalitionsverhandlungen kein Selbstläufer sein werden, macht der Berliner BSW-Landeschef Alexander King deutlich.
Was, glaube ich, für uns alle im BSW gilt, ob Thüringen, Sachsen oder vielleicht zukünftig auch mal in Berlin, wir werden kein Mehrheitsbeschaffer sein für ein weiter so in der Politik oder für dieselbe Politik.
Bei den Parteien, die klar verloren haben, läuft dagegen die Wahlanalyse gerade erst an. Die Berliner Grünen geben sich selbstkritisch, man müsse sich auch an die eigene Nase fassen. Die Linken Landeschefin Franziska Bricht, sie hält auch im Nachhinein den Bruch mit Sarah Wagenknecht für richtig. Die Linkspartei müsse sich nun aber auf konkrete politische Angebote vor Ort konzentrieren.
Tatsächlich für bezahlbaren Wohnraum sorgen, dass unsere Kliniken nach wie vor bestehen, dass der Hausarztmangel angegangen wird. Das sind wichtige Punkte, wo die Menschen merken müssen, dass Politik vor Ort etwas für sie erreicht.
In der SPD befeuert das schwache Abschneiden die ohnehin laufenden Debatten über die Ampelkoalition und Bundeskanzler Scholz. Den SPD-Abgeordneten Orkan Özdemir beschäftigt aber eine Frage noch mehr.
Wie kann eine wehrhafte Demokratie hier vorgehen? Und mein Wunsch wäre, dass wir ein mögliches AfD-Verbot nicht nur aus der Perspektive der AfD-Wähler betrachten, sondern auch aus der Perspektive der vielen Demokraten und Demokraten, die zum Großteil eben nicht AfD wählen.
Mit der Forderung nach einem Verbotsverfahren steht der Sozialdemokrat bislang aber alleine da. Die Diskussion über das, was aus der Doppelwahl folgt, hat aber auch gerade erst begonnen.
Jan Menzel mit Reaktionen aus Berlin auf die Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen. Erster Schultag nach den Sommerferien für rund 726.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg. Sie freuen sich auf Schulfreunde, vielleicht sogar auf den Unterricht. Für 200 Kinder in Neuenhagen, Landkreis Märkisch-Oderland, ist der Schulbeginn in diesem Jahr noch ein ganz besonderer. Denn sie werden, berichtet RBB-Reporter Philipp Gerstner, auf einem nagelneuen Campus unterrichtet.
Es wird noch fleißig geflext, gefegt und geschraubt. 3 Tage vor Schulbeginn. Im Außenbereich werden letzte Pflastersteine eingesetzt, in der Mensa fehlen noch die Kleiderhaken und immer wieder sind Farbeimer und Leitern in den Fluren zu sehen. Doch das sind Kleinigkeiten, sagt Projektleiter Arne Knospe aus der Gemeinde Neuenhagen.
Es wird sicherlich noch ein bisschen was an den Außenanlagen gemacht werden müssen. Sie sehen hier, der Rasen muss noch wachsen. Die Möblierung muss noch ein bisschen natürlich vervollständigt werden. Aber alles nichts, was den Schulalltag hindern wird. Ansonsten denken wir, dass die restlichen Arbeiten bis Ende September fertig sind.
Schon jetzt kann sich die neue Grundschule am Gruscheweg in rot-brauner Klinkersteinoptik sehen lassen. Das Herzstück, natürlich das Schulgebäude mit 18 modern ausgestatteten Klassenräumen. Dazu gibt es auf 2 Etagen mehrere Fachräume, eine Bibliothek und die sogenannten
Snuselräume. Das sind solche Aufenthaltsräume für die Kinder, wo sie sich einfach ein Stück weit zurückziehen können, für sich sein können.
Die Schule ist so angeordnet, dass alle Klassenräume nach außen zeigen. So bekommen die Kinder natürliches Licht und haben einen Bezug zur Außenwelt. Und auch der Hort ist direkt an das Schulgebäude angeschlossen. So ist er auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes erreichbar. Der Hort bietet alles, was das Kinderherz begehrt. In einer großen Halle gibt es Emporen zum Austoben und ringsherum viele thematische Räume. Nina und Mael, die schon vor Schulstart den Hort besuchen, finden es hier
sehr toll. Im alten Hort hatte ich nur 2 Räume zur Verfügung zum Spielen.
Was gefällt dir am meisten?
Der Raum mit der Kletterwand und die Chillräume.
In der Schulzeit können sich die Kinder dann in der neuen Turnhalle austoben, die nun größte Dreifeldsporthalle der Gemeinde. Sie hat eine moderne Lüftungsanlage, eine Tribüne und ist barrierefrei. Dank Notstromanlage kann sie im Notfall sogar zum Katastrophenstützpunkt umfunktioniert werden. 2 Wochen bleibt die Turnhalle aber noch gesperrt, um letzte Mängel auszubessern. So lange müssen die Schüler auf den neuen, gegenüberliegenden Sportplatz ausweichen.
Aus Neuenhagen, Kreis Märkisch-Oderland, der Reporter Philipp Gerstner. Gehen Sie ins Gefängnis, gehen Sie direkt dorthin. Aber freiwillig. Das ermöglicht die Auktion einer Immobilienfirma in Berlin. Angeboten wird das ehemalige Gefängnis in Wittstock. Kostenpunkt 260.000 Euro. RBB-Reporter Andreas Pötzl macht uns das Gebäude ein bisschen schmackhaft.
1A Lage, mitten in der historischen Altstadt, direkt an der Stadtmauer gelegen, schwärmt Antje Zeiger, die Leiterin des Museums, gleich in der Nachbarschaft. Der Knast ähnelt den anderen Gebäuden dort. Backsteinbau, Erdgeschoss, 2 Etagen mit je 5 Zellen. Zimmern natürlich.
Davon 3 auf jeder Ebene baugleich, also so 8 Quadratmeter groß. Dann eine Zelle um die 14 Quadratmeter groß. Und dann gab es eine mit etwas mehr als 20 Quadratmeter, sodass wir so mit etwas mehr als 30 Gefangenen rechnen müssten.
Klingt perspektivisch möglicherweise nach einer Etagenwohnung.
Könnte man so machen. Prinzipiell war das ja auch der Wohnort des Gefangenenaufsehers.
Ein Bad, naja, zur damaligen Zeit eher Waschraum, gab es im Keller und auch eine Küche war da.
Bis 1961 hatten die also auch noch einen Koch.
Antje Zeiger ist nebenan zur Schule gegangen und hat mit ihren Freundinnen damals die Gefangenen beobachtet.
Wir haben praktisch aus dem Fenster herausblickend Gefangene gesehen, die darauf gewartet haben, dass sie im Gerichtsgebäude dem Prozess zugeführt werden.
1860 eröffnet, saßen dort zunächst Häftlinge wegen Bagatelldelikten ein, später politische Gefangene. Nach dem Krieg war es bis 1961 Untersuchungsgefängnis, dann geschlossen. Wer den Zuschlag erhält, muss ziemlich viel sanieren. Wasserleitungen, Strom, Heizung. Was daraus werden könnte, ist unklar, auch wenn sich die Wittstocker wünschen würden, dass in das Haus wieder Leben einzieht.
Ich denke, dass man mehrere Wohneinheiten draus machen könnte.
Ein Museum, so ein Knastmuseum.
Bürogebäude stehen in der Stadt genug leer. Nee, also ich würde sagen Wohnraum.
Wohnraum in früheren Gefängniszellen wünscht sich die Wittstockerin im Beitrag von Andreas Pötzl. Am 12. September übrigens wird dieser Ex-Knast versteigert.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Seine Arbeit wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Mario Schulte klebt Werbung in Berlin, ganz klassisch mit Kleister und Pinsel. Damit sich das finanziell auch lohnt, muss Mario ganz schön klotzen und bitte nicht kleckern, um es mal plakativ zu sagen.
Also ich schaffe so je nach Standort, keine Ahnung, 600-700 Plakate am Tag. Es kommt immer drauf an, wie weit man fahren muss und so.
Allein an seinem ersten Einsatzort am heutigen Tag in Friedrichshain muss Mario 300 Poster kleben. Dafür hat er 2,5 Stunden Zeit. Vor 20 Jahren hat der 47-Jährige einmal studiert, aber irgendwie ist er bei seinem jetzigen Job kleben geblieben.
Naja, ich bin draußen. Ich glaube, das ist das, was mir am liebsten daran ist. Ich höre dann auch Musik oder Podcasts oder sowas. Also jetzt in einem Büro zu sitzen, würde mir schwerer fallen.
Circa 2 bis 3 Wochen hängen die Plakate im Durchschnitt, dann müssen sie runter oder werden überklebt.
Ich gucke jetzt den Auftrag durch, was ich hier wegmachen kann und was ich hängen lassen muss.
Heute klebt Mario Werbung für Rockkonzerte. Er muss eine Menge beachten, auch wenn es kein Ausbildungsberuf ist. Ein wichtiger Faktor, das Wetter.
Der Kleister trocknet unheimlich schnell bei Sonne. Also der trocknet dann an der Wand schon. Und dann muss man noch schneller arbeiten. Wind ist nicht so schön, weil einem dann die Poster wegfliegen.
Mario mag seinen Job. Wert legt er jedoch auf etwas anderes.
Als Mensch kriege ich Respekt und den Beruf muss man ja gar nicht hoch anerkennen. Also ich will jetzt nichts gegen Plakatierer sagen, aber wir verändern jetzt nicht die Welt oder sowas.
Dafür machen Plakatierer die Welt ein bisschen bunter. Seinen Kollegen Mike Vorberger kennt Mario bereits seit 15 Jahren. Sie arbeiten für dieselbe Firma. Mike beklebt Litfaßsäulen und schafft 700 Plakate am Tag. 8 bis 10 Stunden braucht er dafür. Können beide von ihrer Arbeit leben?
Ich denke ja, oder? Du hast Familie, ich nicht. Wir können beide davon sehr gut leben. Ja.
Und was ist das Unangenehmste für die beiden an ihrem Job?
Im Winter ist kalt, manchmal gefriert der Leim, manchmal die Finger sogar. Ist dir auch schon mal der Finger gefroren? Also hier, der
Winter, Winter ist schlimm.
Ja?
Ja.
Dann hilft auch manchmal Salz nicht.
Aber es wird ja nicht mehr so kalt.
Und die Dunkelheit ist auch schwierig im Winter. Also man wird müde, obwohl, oh Mist, ich muss noch 10 Stunden arbeiten. Oder 6. Das nervt.
Zeit ist Geld. Mario muss noch in Kreuzberg und Schöneberg plakatieren, Mike eilt zur nächsten Säule ganz in der Nähe. Er kommt kaum nach mit Aufträgen und liebt an seinem Beruf vor allen Dingen die Selbstständigkeit.
Man muss ja gar nicht viel können, man muss nur schwindelfrei sein, ein bisschen diszipliniert, nee, eigentlich nicht ein bisschen, ganz schön gut diszipliniert und organisiert. Und dann kriegt man das hin und kann ganz gut leben.
1700 Litfaßsäulen stehen in Berlin, Tendenz steigend. Dazu unzählige Plakatwände. Auch wenn heute immer mehr Werbung digital läuft, Plakatierer bleibt ein Job mit Zukunft.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.